Herzlich willkommen bei Science and Art of Experience Design, dem Podcast zu allem, was es aus CX, UX, EX und ganz vielen anderen Experiences braucht, um die Welt täglich ein bisschen besser zu machen. Wir laden uns normalerweise Gäste ein, die uns jeweils einen Teil der Disziplin beleuchten und uns zum Nachdenken anregen. Aber heute haben wir uns mal wieder selbst eingeladen. Stefan und Selin sind bei mir. Hallo Stefan.
Guten Tag.
Und liebe Selin, wer bist denn du eigentlich?
Hi, ich bin Selin, ich arbeite bei EWUX. Ja, vielleicht so zu mir. Ich habe Digital Ideation studiert an der HSLU in Luzern und bin dann hier bei EWUX gelandet.
Stefan, was ist eigentlich eine Designkritik?
Es gibt eine wissenschaftliche Betrachtung und dann haben wir natürlich die Anwendung, wo draussen passiert oder wie es auch wir anwenden und die ist sehr vielseitig. Aber grundsätzlich kann man unter Designkritik eigentlich einen Feedback-Sammelprozess verstehen, wo eigentlich in dem Designbereich, vor allem auch in der Entwicklung von digitalen Lösungen oder Produkten eingesetzt wird, um eigentlich einen Einblick von Experten bis sogar zu Endnutzer zu sammeln.
Es ist also irgendwie eine Situation, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, um ein Design anzugucken.
Genau. Und da geht es eigentlich darum, sich zu verbessern. Und da gibt es eigentlich wie so zwei Seiten. Zum einen mal natürlich das Artefakt, das Digitale. Also gibt es das irgendwie eine App oder sonst eine Plattform. Oder man kann sagen, das physische Dreh natürlich. Sonst ein physisches Artefakt, das Design-Artefakt, wie man das bedienen kann. Und zum anderen, was ich auch sehr wichtig finde, auch sich im Team zu verbessern. Es ist ja immer eine Zusammenarbeit. Ein Mann-Show ist es eigentlich nie, vor allem bei uns nicht. Und da lernt man auch immer viel vom anderen. Und man kann das eigentlich auch schön unter dem Vier-Augen-Prinzip abtun, das Thema.
Was muss ich denn vorbereiten, dass ich so eine Designkritik überhaupt durchführen kann?
Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man das Ziel hat. Also so wie, bevor man überhaupt anfängt, setzt man sich ein Ziel. Worum möchte es denn gehen? Was möchte ich denn für Feedback einholen? Was brauche ich, damit ich weiterfahren kann?
Ich finde das ein wichtiger Punkt, Selin, den du ansprichst. Was kann ich erwarten aus dieser Session? Wir reden da vielleicht von einer halben Stunde, von einer Stunde, dass ich auch mit der richtigen Erwartungshaltung in die Design-Kritik-Session reingehe.
Lade ich mir da Leute ein oder seid ihr dann unter euch, wenn ihr die Design-Kritik durchführt?
Manchmal machen wir das intern. Ich würde das so vorstellen, nur Selin und ich zum Beispiel oder Selin mit jemand anderem. Wir nutzen es aber auch natürlich als Werkzeug, um mit unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, also sprich mit unseren Kunden oder einen kleinen Kreis von unseren Kunden. Vielleicht auch gerade, wenn es um fachlich kritische Themen geht, wo wir noch nicht ganz wissen, ob der fachliche Prozess korrekt ist. Was dort natürlich gerade so ein bisschen wichtig ist, wenn man dort sich auch um die Art Gedanken macht, wie soll das aussehen, wie soll das ablaufen? Und da hilft es natürlich, wenn man eine klare Agenda sich überlegt, dass es nicht von einer Stunde plant, plötzlich 3 Stunden ausartet und dass man dort auch ein klares Zeitmanagement in die Augen kann halten.
Ja, das ist insbesondere ja wichtig, wenn wir ja limitierte Zeit mit bestimmten Stakeholdern haben. Es gibt ja auch welche, die sehr begehrt sind und viel zu tun haben, die man sonst nicht in solche Situationen bekommen, wenn wir immer überziehen würden. Dann machen die irgendwann ja nicht mehr mit.
Genau, also ich mache mir eigentlich immer Notizen, beziehungsweise schaue mal an, was habe ich überhaupt und dann suche ich mir raus, was möchte ich anschauen. So aus Erfahrung kann ich eigentlich sagen, meistens schafft man so 2 bis 3 oder so 3 bis 4 Sachen, die man anschauen kann. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Also so wie mich auch aufs Mal oder so in einer Session gar nicht so viel anschauen. Und dann suche ich mir genau raus, was möchte ich denn, also was sind die wichtigen Punkte, wo möchte ich etwas darüber mehr erfahren oder was möchte ich quasi anschauen oder Feedback drauf bekommen und stelle das dann eigentlich so zusammen.
Dort an dieser Stelle hilft es mir, wenn ich amigs kurz wie den Kontext nochmal zusammengefasst bekomme. Wo befinden wir uns gerade auf der Journey? Oder wo befinden wir uns, in welchem Prozess befinden wir uns gerade in welchem Flow? Und welche Details daraus, Detailschritt oder einzelne Probleme schauen wir uns gerade an? Oder dass ich dort wieder Bezug habe zum grossen Ganzen, dass ich den Kontext einfach besser kenne. Und das ist auch ein Learning, das ich habe, mit den Kunden zusammen, das hilft denen auch, zum kurz zu sagen, wir befinden uns gerade da, uns ist bewusst, es geht noch weiter und vor und nachher passiert auch noch Sachen. Aber heute in dieser Stunde geht es wirklich nur genau um das Detail, um den kleinen Schritt.
Genau, und im Design habe ich so oft so, dass ich noch die Herleitung erkläre, also quasi, wie bin ich jetzt denn genau zu dem gekommen, wo wir hier sehen, was habe ich mir überlegt, vielleicht im Design geht es oft um die Sprache, dass es einheitlich sein soll und dass dann die Kritik, die ich bekomme, irgendwie auch ins Muster reinpasst. So ein bisschen irgendwie, ja, was gibt es denn noch, was gibt es schon für Sachen und wo habe ich das abgeleitet oder wo kommt das her? Oder wenn ich den Kunden etwas vorstelle, dass es dann wichtig ist, ja, wo habe ich mich daran orientiert, irgendwie, ja, wie verstehe ich ihre Sprache überhaupt, damit wir da über das Gleiche reden.
Das finde ich noch auch noch einen spannenden Punkt, den du ansprichst, dass man dort wie so den Kunden, oder das ist ja nicht nur immer der Kunde, sondern es gibt verschiedene Stakeholders beim Kunden, wo man die Person dort abholt, wo sie sich gerade befindet. Oder man hat unter Umständen 2-3 Wochen Reise gemacht, also mir, sage ich jetzt Céline oder ich, und ist ja vielleicht mit den Gedanken 1-2 Schritte weitergekommen, als der Kunde stehen geblieben ist, oder?
Wir sagen ja auch gerne, dass wir nicht auf Varianten schaffen, also dass wir nicht verschiedene Designs anbieten, wo man denn sich was auswählt. Ist das das Mittel, um diese Variantenbildung zu vermeiden, diese Designkritik zu machen, oder macht ihr dafür noch andere Sachen?
Ich finde, ja, Varianten bieten wir nicht an. Ich finde dort viel wichtiger der iterative Prozess. Und das soll nicht das Ziel sein, Variante 1, 2, 3, sondern sollen die Schritte klar werden, auch kommunikativ, richtig Stakeholder, sei jetzt also ein Product Owner oder aber auch ein Entwickler, wo man mit denen zusammen eigentlich die Lösung immer einen Schritt weiter drehen.
Genau, also ich finde es auch wichtig, dass man vor der Designkritik schon die Varianten quasi aussortiert oder Varianten quasi zeigen, passiert in einem viel früheren Schritt und nicht in der Designkritik.
Gibt es denn, wenn ich jetzt so mitten in der Designkritik bin, also wir schauen uns jetzt verschiedene Screens an oder vielleicht auch nur Teile von Screens, je nachdem, was jetzt gerade der Fokus ist, gibt es da Dinge, die euch wichtig sind bei der Durchführung, also während ihr dabei seid, das zum Beispiel mit Stakeholdern anzuschauen?
Also ich finde sicher, das Board braucht eine Struktur, also quasi der Ablauf widerspiegelt, wo man eigentlich durchgehen möchte. Aber auch, dass man die unwichtigen Sachen ausblendet, also zum Beispiel, dass man sich nochmal auf etwas spezifisch fokussiert, dass man nicht plötzlich andere Sachen anschaut. Also vielleicht, wenn man quasi Feedback nur zu etwas Spezifischem möchte auf dem Screen, dass man dann vielleicht die anderen Sachen abdeckt, wo vielleicht auch können zu Diskussionen führen, aber da möchte man vielleicht noch nicht drüber reden oder man ist noch nicht fertig oder so, man möchte halt nur zu einem spezifischen Part ja Feedback bekommen.
Also von Board reden wir da von interaktiven Tools, die wir verwendet in unserem Prozess. Also sei jetzt das ein Miro zum Beispiel als kollaboratives Whiteboard, als Figma, wo Designproduktion entsteht, aber auch natürlich als teilte Bildschirm, zum Beispiel in einem Remote Call. Oder dann, wenn man physisch sich trifft vor Ort, einen teilten Bildschirm über einen Screen oder über einen Beamer, oder? Mhm. Also, das meinen wir mit Board, oder? Dass das, was wir eigentlich zeigen, auch ein bisschen geführt wird und nicht dort links und rechts noch alte Schnipsel drauf sind, die nur verwirren und das Auge auch nicht führen von dem, wo wir eigentlich die Designkritik brauchen.
Ich kann mich erinnern, dass es mal eine Zeit gab, dass wir für die Designkritik Screens ausgedruckt haben und die dann an Workshops mitgetragen haben. Ist das durch Corona irgendwie weggekommen oder gibt es keinen guten Grund mehr dafür, das Papier dafür zu verwenden?
Nein, ich glaube, das ist schon viel vorher passiert. Vor 10 Jahren, dort haben wir wirklich noch jeden Screen ausgedruckt. Eigener Plotter ist dort wichtig gewesen, oder dass man dort schnell zugreifen auf Papier. Mhm. Aber das braucht es nicht mehr. Das ist ein Artefakt, das hoffentlich auch vorbei ist. Ich meine, das ist wahnsinnige Papierverschwendung. Und erhöht eigentlich die Qualität vom Feedback nicht.
Genau, also ich habe eigentlich noch nie etwas ausgedruckt. Aber einfach weil davon ausgehen, dass der Ort meistens, also die meisten Räume heutzutage ja mit einem Bildschirm ausgestattet oder dann informiert man sich halt vorher, gibt es irgendwie einen Beamer. Aber ich finde, der Nachteil davon ist, und das habe ich schon öfters erlebt, dass dann halt der Bildschirm nicht richtig kalibriert ist oder dass es ein Beamer ist und das Licht ist schlecht und dann zeigt es halt die Farbe nicht richtig. Ja, oder man sieht plötzlich Kontrast nicht mehr, weil es halt so schlechte Qualität ist.
Dann was wir aber auch schon gemacht haben, sind 2 Beamer verwendet. Mhm. Weil es wichtig ist, dass man irgendwie 2 Schritte gerade sieht oder an separaten Screens und die gross sieht, oder?
Das sind noch interessante Setups, die ihr da bisweilen baut, um auch die Zusammenhänge darzustellen, die dann der Stakeholder in dem Moment braucht, um das entsprechende Feedback zu geben.
Hey, ich finde es A und O, der Zusammenhang muss verstanden werden von allen Beteiligten, die gerade in dieser Stunde drin hocken.
So, und wie geht ihr jetzt ganz konkret vor? Jetzt habt ihr so ein Screen. Gibt es jetzt bestimmte Schlüsselfragen, die ihr stellt? Oder was? Wie leitet ihr quasi das Feedback geben ein?
Ich starte wirklich zuerst beim Prozess, beim Flow. Du den nochmal zeigen, haben wir es richtig verstanden? Können wir von dieser Hypothese ausgehen, dass das der Schritt vor dem passiert und nachher das, das und das? Das ist das A und so. Sonst reden wir über Details herum, die fachlich gar noch nicht im Prozess hineinpassen.
Genau, und ich glaube, es ist auch immer recht unterschiedlich, quasi mit der Person, die man spricht, den Leuten fällt es halt einfacher, Feedback zu geben und die reden drauf los und dann gibt es halt andere, wo man quasi noch ja, mehr Fragen muss stellen oder quasi, ja, irgendwie, da braucht es andere Fragen, damit man das Feedback eigentlich bekommt, was man möchte.
Das ist auch eine Eigenschaft, die sich über die Zeit entwickelt, zusammen mit den Personen, wo man diese Designkritik hat. Intern passiert das natürlich laufend, oder? Wir sind uns gewöhnt. Aber sobald wir mit einem Kunden zusammenarbeiten und dort Stakeholder mit reinnehmen, braucht das über Zeit eine Entwicklung, oder? Wo man dann auch muss verstehen, oder? Als uns jetzt als, sag jetzt mal, Profis in dem, dass jemand, der das erste Mal mit uns macht, ganz anders noch daran hergeführt muss werden, als wir, die das immer damit umgehen. Und das Schöne ist aber, es findet eine Lernkurve statt, oder? Nach 2, 3, 4 Sessions kommen ganz andere Feedback und weil wir immer einigermaßen gleich vorgehen, weiss der Stakeholder dann auch, was man erwartet, oder?
Wenn ich jetzt, wenn du von 1, 2, 3, 4 Designkritik sprichst, wie viele solche Events gibt es ungefähr in so einem Projekt? Also nehmen wir mal an, es ist zum Beispiel eine App-Entwicklung. Wie viele solche Design-Critiques gibt es da?
Die Frage kann man nicht mit einer Zahl beantworten, meiner Meinung nach. Ich finde dort viel wichtiger der iterative Prozess. Und gerade in der früheren Phase kommt man recht weit mit dem, oder bevor man ein bisschen aufwendigere Nutzerinterventionen macht. Klammern auf, ich will nicht sagen, dass es dort eine Nutzerintervention in Form von einem Usability-Test zum Beispiel ersetzt. Aber man kommt schon recht weit, vor allem in der frühen Phase sehr hilfreich und dort ist wirklich iterativ wichtig. Also wir machen jetzt das wöchentlich zum Beispiel bei einem Projekt, gell Selin? Zusammen einfach, ich meine, das kann zweimal pro Woche stattfinden, je nachdem wie das Setting auch vom Projekt aussieht oder die Laufzeit von einem Projekt ist.
Ich finde sicher auch die Regelmäßigkeit wichtig, wenn man quasi am Anfang viel macht und dann lang nicht mehr und dann am Schluss merkt man wieder, oh ja, ich bräuchte wieder mehr davon. Dann ist quasi ja recht viel passiert, wo man nicht dabei war oder so. Und dann verliert man vielleicht auch ein bisschen den Faden. Und dass man es halt wie eher durchzieht und die regelmäßig stattfinden.
Erhebt ihr in diesen Design-Critiques ausschließlich das Feedback, also sozusagen die Probleme und das, was noch geändert werden muss? Welche Formen von Design-Critiques kennt ihr vielleicht oder gibt es unterschiedliche Formen, die ihr durchführt?
Also ich glaube, das Feedback kann weder negativ noch positiv sein. Ich glaube, meistens tun ich es echt nicht werten. Also es kann alle Arten von Feedback sein. Es kann sein, von hier stört etwas bis zu, ja, das finde ich gut. Also ich glaube, es muss nicht immer nur Fehlersuche sein. Also ich habe am liebsten die wie ein Challenge sind. Also dass man probiert, Sachen nochmal zu challengen. Also dass ich die dann in der Vorbereitung auch schon raussuche und wo ich finde, hey, da braucht es noch mehr. Oder wenn ich einen Knoten habe und nicht weiterkomme, dass es dann mehr so wie eine Art Challenge ist, dass man wie zu zweit, also dass man sich probiert, gegenseitig zu challengen und herausfinden, ja, was könnte noch und ja, wie könnte es sich weiterentwickeln? Wie komme ich auf den nächsten Schritt?
Das heißt, ihr geht dann, wenn ihr unter euch Experten seid, geht ihr schon in Richtung Lösung auch ein Stück weit.
Genau, aber ich glaube, das ist der starke Unterschied zwischen internen und externen Designkritik. Celine und ich sind so eingespielt, da passiert ganz viel in dieser halben Stunde oder Stunde, wo wir natürlich mit einem Stakeholder niemals durchgehen könnten.
Was passiert denn jetzt so danach? Was macht ihr denn, wenn ihr habt jetzt das Feedback zusammen, ihr habt vielleicht eben, ihr, wenn ihr als Experten zusammen seid, habt Ideen gesammelt und so weiter. Wie geht's denn danach weiter?
Also bei mir ist der erste, denke ich, immer aufräumen. Oft sind ganz viele Ideen entstanden, die dann einfach noch bei mir auf dem Board rumschwirren und dann quasi aufräumen, raussortieren, was ist denn jetzt gut davon, was ist brauchbar davon. Manchmal hat man sich auch schon quasi für eine Lösung entschieden, manchmal hat man quasi das Problem schon gefunden. Und manchmal hat es quasi mehrere Ansätze wo ich dann quasi muss sortieren und schauen, gut, welche verfolge ich jetzt davon, welche als erstes vielleicht. Oder, ja, könnte dann vielleicht mitnehmen für die nächste Designkritik, weil es vielleicht etwas Größeres ist.
Die Nachbearbeitung ist sehr relevant für Designkritik. Mhm. Wenn man nachher keine Zeit mehr hat, und das wäre ein Hinweis, so, ey, man braucht immer nachher noch ein bisschen Zeit, um das nachbereiten, also direkt nach der Designkritik, also wenn man eine Stunde einplant, muss man sich nachher eine halbe Stunde, Stunde nochmal reservieren, dass man dort das kann aufarbeiten. Weil wenn das nicht passiert, ist es verloren. Blöd, wenn man dann eine Woche muss warten, weil man gerade keine Zeit mehr hatte und dann meint, ja, das kann ich in einer Woche wieder anschauen, das führt zu nichts. Oder da geht so vieles verloren. Ich habe auch gelesen in einer Studie, wo man euch die Shownotes könnt verlinken, dass die Designkritik-Feedback subjektiv ist und eigentlich nicht reproduziert werden kann, was natürlich eine gewisse Einschränkung ist.
Also reproduzierbar, da spielen die Autoren darauf an, dass wenn du das nochmal durchführen würdest mit anderen Personen, dass dann nicht das Gleiche bei rauskommt. Und das ist ziemlich wahrscheinlich so, einfach weil das halt eine zusätzlich gestaltende Methodik ist, wo wir eben gleich während des Prozesses eben unsere Gedanken weiterformen und Lösungsansätze zu Kandidaten machen, die wir dann umsetzen wollen. Und dadurch, dass Gestaltung nicht deterministisch ist, ist natürlich auch das Ergebnis dann von so einem Workshop auch nicht deterministisch. Und vor allem, also eben auch, wenn du dann jetzt Menschen, wieder andere Menschen dazu nimmst und so weiter, das verändert das. Und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis an uns, das zu wissen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, die nicht so motivierten Stakeholder an eine Designkritik einlade, dann kriege ich halt auch nicht so motiviertes Ergebnis daraus. Das heißt, ich muss mir schon noch sehr gut überlegen, wen ich dazu einlade, der mich unterstützt bei der Designkritik. Bei uns intern, bei E-Books zum Beispiel, wenn wir in einer bestimmten Phase sind im Design, bin ich einfach auch nicht mehr hilfreich, zum Beispiel. Einfach, weil ich mich in bestimmten Problemstellungen, was das Interaktionsdesign betrifft, überhaupt gar nicht mehr auskenne. Also ein Expertenfeedback ist gar nicht mehr möglich.
Wir müssen die Limiten kennen von unseren Leuten, die wir einladen, oder? Zu was können sie Feedback geben und zu was sollen sie nicht Feedback geben, weil es andere Experten gibt oder wir mehr Experten sind?
Das ist so.
Jetzt haben wir schon gewisse Arten angesprochen. Also wir haben das interne Feedback, wo man sehr stark nutzt, oder?
Die machen wir ja auch zum Beispiel zusammen mit anderen UX-Personen aus anderen Organisationen. Aus anderen Unternehmen, wenn wir in Projekten noch mit anderen Dienstleistern zusammenarbeiten, sind Designkritiks ja auch mit ihren Spezialisten möglich. Also da erinnere ich mich noch an sehr coole Sessions, die wir auch mit anderen UX-Experten hatten, wo wir sehr coole Ergebnisse daraus hatten, wo wir eben, wie Celine vorhin gesagt hat, Knöpfe gelöst haben und so weiter und dadurch dann das Design halt wieder ein bisschen beschleunigen.
Ich glaube, es ist jetzt... Ich schaue es gerade als Blumenstrauß an, auch, wo man aus verschiedenen Richtungen eigentlich die Chance hat. Ja, Kritik klingt immer so negativ, aber ich glaube, es ist ein wertvolles Werkzeug und wir dürfen das gar nicht negativ verstehen. Und wenn man den Blumenstrauß an verschiedene Kritik bekommt, treibt das eben genau iterativ eine Lösung weiter.
Jetzt ist es ja so, dass man ja theoretisch könnte man ja jetzt so eine Designkritik auch mit Nutzern durchführen. Wie steht ihr dazu? Habt ihr eine Meinung dazu? Also ich stell's mir noch challenging vor. Also ich kann mir einen Case vorstellen, wenn ich zum Beispiel ein Expertensystem entwickle, wo ich, weiß ich nicht, 5 Nutzer habe und das sind auch eigentlich die Fachexperten, die dann eben auch den Prozess und so weiter sehr gut kennen. Mit denen kann ich mir vorstellen, Designkritiks zu machen, die dann Schluss am Ende auch die Nutzer darstellen. Aber so richtig so, also so ein Webshop zum Beispiel mit B2C-Kunden in einer Designkritik auseinandernehmen, da mache ich, glaube ich, lieber einen Usability-Test.
Ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viel das Feedback denn auch bringt. Also wenn ich so einen Nutztest denke, also mega viel, gebe ich ja auch so Wünsche und Feedback mega oft halt zu unseren Sachen, zu Prototypen oder wenn es halt schon vorgeschritten ist, halt geben sie auch Feedback zum Design und ich habe mega oft erlebt, dass das jetzt für mich nicht oft, also gar nicht wirklich brauchbar ist, weil sie den Kontext nicht verstehen, weil sie vielleicht nicht geeignet sind, weil sie ja, nicht viel Ahnung haben vom Design, weil sie finden das Rot nicht schön oder ja immer was das halt dann für Feedback ist, habe ich einfach nie erlebt. Ja, es ist manchmal schon gar nicht wirklich brauchbar.
Ja, da stellt sich dann halt wieder die Frage, ob man die richtigen Menschen hat, um die Frage zu beantworten, die man eigentlich stellt, ja.
Genau.
Ich finde das wirklich wichtig, Designkritik ersetzt keine Nutzerintervention. Also nehmen wir jetzt mal an, wir machen das mit Nutzer, oder? Als eine Art von Nutzerintervention. Die Erkenntnistiefe ist doch absolut nicht gegeben, oder? Beobachtung ist doch viel mehr wert, als wenn man jetzt einfach irgendetwas über etwas redet. Und ich finde dort, bei der Designkritik, dort ist die Erkenntnistiefe eher wahrscheinlich bei einem Interview dann.
Also nicht wahnsinnig ausreichend. Das heißt, man bräuchte auch viel mehr Zeit, überhaupt an das Thema heranzufliegen und so weiter. Und es wäre, ist wahrscheinlich eher ineffizient.
Absolut.
Mhm. Wenn ihr jetzt, wir haben jetzt einmal durchgenommen, wie man sich vorbereitet, wie man es durchführt und was auch danach passieren muss, dass ich planerisch auf dem Kopf habe, dass ich das gleich aufbereite. Das ist auf jeden Fall so, weil sonst müsste ich wahnsinnig durchprotokollieren, das gesamte Meeting. Dort entstehen aber eben auch Lösungsansätze und so weiter, was das Protokollieren an sich schon sehr schwierig macht. Deswegen muss ich es auch direkt nacharbeiten. Jetzt haben wir viel darüber erfahren, wie ihr euch vorbereitet und wie ihr euch einen Plan macht. Habt ihr Tipps für Stakeholder? Wie können die sich, wie sind die für euch brauchbar oder besonders brauchbar in der Designkritik?
Also ich glaube, richtig viel vorbereiten, wenn ich so zurückdenke, wenn ich mir einen Mood vorstelle zum Beispiel und dort von Stakeholder oder Kunden ein Feedback einhole, dann sicher wichtig, dass sie selber wissen, was, es, also was sie brauchen, was sie möchten. Also jetzt bei mir halt beim Design geht es ja oft um die Stimmung, geht es ja oft um die Brand selber und dass sie einfach wissen, was sie möchten oder wie das muss, sich muss anfühlen oder genau, oder ja, was sie eigentlich möchten erreichen. Weil, ja, wenn ich dann kein Feedback bekomme oder sie selber nicht so genau wissen, was, dann ist es noch recht schwierig für mich.
Ich glaube, gerade dort hilft es halt auch, wenn man das stark führt, oder wenn man so eine Designkritik auch mit anderen Leuten, die sich das nicht so gewohnt sind, durchführt, wo man das stark führen. Es ist keine objektive Übung, sondern subjektiv, wie das jemand betrachtet. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, oder? Und das können wir aber, finde ich, auch recht gut steuern, indem wir eben den Kontext, wo man gerade Feedback erwartet, stark eingrenzen. Und wie sie sagen, hey, look, wir schauen uns das an. Uns ist bewusst, links und rechts gibt es auch noch Sachen, aber heute, in dieser Stunde, geht es nur um das. Und sonst sieht man noch links und rechts Probleme, die vielleicht berechtigt sind, aber auch noch nicht weitergedacht sind, vielleicht auch noch nicht dran sind. Und dann lenkt man ab, oder? Und dann aus dieser Stunde ist schnell einmal eine Viertelstunde über etwas geredet, das einem nichts gebracht.
Genau, ich glaube, die Vorbereitung selber ist eigentlich das A und O. Also wenn man selber nicht gut vorbereitet hat. Also beziehungsweise eine gut vorbereitete Designkritik erfordert eigentlich quasi nur Vorbereitung von Stakeholder oder Kunden.
Ja, das ist ja absolut eine gute Nachricht für Stakeholder.
Hey, und darum können wir das auch hier spontan auch nutzen. Also A, intern sowieso, oder? Wenn man irgendwie Zeit findet mit den Leuten. Und B, ist das mit den Stakeholder auch gut machbar? Ich denke, das könnte man sogar noch viel mehr nutzen, wo man schnell schreiben kann, hey, hast du nachher schnell eine Stunde oder hast du heute Nachmittag eine Stunde, auch als externe Stakeholder bei unseren Kunden, oder? Und das Schöne ist ja daran, es ist ja wieso, man nimmt sie noch stärker mit auf unsere Reise, oder? Gedanken tun wir eigentlich wieso ihnen mitgeben und sie statt irgendwie selber intern das iterativ weiterzuentwickeln, nehmen wir sie wie stärker an der Hand mit auf die Reise und lassen sie vielleicht auch Sachen erfahren, die uns durch Köpfe oder wo unsere Probleme sind. Und ich finde, das ist aber positiv und stärkt wie auch eine Verbindung. Und dann schlussendlich auch löst es ja vielleicht wieder Gedanken aus, auch beim Gegenüber, also beim Product Owner zum Beispiel, wo dann vielleicht auf neue Sachen bringt. Oder wieso, dass etwas zustande gekommen ist, oder?
Ich habe das Gefühl, es gibt auch viel weniger böse Überraschungen, wenn man quasi das öfters einbezieht und öfters so quasi die Kritik macht, als wenn man quasi ganz lange nichts hört und dann wird man am Schluss vielleicht überrascht. Oder ja, dann ist halt der Stakeholder auch dabei gewesen beim ganzen Prozess oder hat so einen Einblick bekommen. Und ich habe das Gefühl, dann am Schluss kann man es dann noch genauer nachvollziehen, wie ist man denn jetzt dazu gekommen, wie sind denn die einzelnen Schritte passiert, wenn man vielleicht auch selber mitgewirkt hat.
Könnt ihr euch an ein Projekt, wo ihr ein bisschen was erzählen könnt, erinnern, wo das vielleicht nicht so gut ankam, eine Designkritik zu machen oder wo das nicht funktioniert hat mit Stakeholdern?
Ich schon. Und zwar war es dort, glaube ich, dass ich nur positives Feedback bekommen habe. Und eigentlich zu allem. Und ich habe mich auch gut vorbereitet. Und wir haben eigentlich alles zusammen angeschaut und ich habe es erläutert. Und mit meiner Herleitung war eigentlich alles super gewesen. Und dann hatte ich eigentlich gar nichts. Also ich hatte eigentlich gar nichts gehabt zum Verändern. Es ist eigentlich alles super angekommen, was vielleicht auch schon ein Red Flag sein könnte. Oder, so oder eine Warnung oder ein Hinweis darauf, wenn alles top ist, weiß nicht. Und hat dann eher im Nachhinein später, glaube ich, so eine Woche später, sind dann ganz viele Sachen noch gekommen, nachträglich, die noch eingefallen sind. Und dann habe ich gemerkt, es hat vielleicht jetzt nicht geklappt oder so, ich konnte das Feedback nicht abholen. Während Designkritik, vielleicht ist es aufgrund von falscher Vorbereitung. Vielleicht war es ein falsches Setting gewesen. Aber ich habe dann wie, ja, das Feedback erspürt bekommen und dann ist ja quasi der Sinn von der Designkritik ist ja dann wie verfallen. Ja. Ich habe eigentlich dann das Feedback abholen. Ich habe dann, ja.
Das Beispiel habe ich auch noch in Erinnerung. Das war wirklich interessant. Bin der Sache auch nochmal nachgegangen. Und es ist so, dieser Protagonist, der uns da Feedback geben sollte und eigentlich alles nur gelobt hat und dann hinterher mit seiner Mängelliste kam, der war das nicht gewöhnt, Feedback in einem Meeting zu geben. Der kannte das nicht. Der kannte das nur, man kriegt was vorgestellt und hinterher darf man dann schriftlich seine Sachen einreichen.
Genau, ich wollte sagen, das war ein Fall, wo mir das so, also ich hatte es jetzt so gar nicht gewusst, dass es so gar nicht funktioniert. Das war schon das erste Mal gewesen. Aber ich glaube, wir haben uns halt dann darauf eingestellt. Also es kommt dann glaub, darauf an, ja, wie gestaltet man denn das zweite Mal, dann weiss man das quasi und dann haben wir uns ja auch ab. Also ich glaube, wir haben dann so eine andere Form gefunden, wie holen wir das Feedback ein, zum Beispiel, wenn man halt schon vorher irgendwie zuschickt oder vorher irgendwie eine Einführung macht und dann quasi wartet auf das Feedback und dann halt nochmal anschaut, also dass man dann vielleicht Designkritik auch zwei teilt, dass es halt zweimal stattfindet, weil schriftliches Feedback finde ich immer recht schwierig zum Interpretieren, weil oft hat man ja auch noch Erklärungen dazu oder es gibt zum Teil auch Sachen, die kann man mit einem Satz kann man die erklären und dann zerfällt vielleicht in das Feedback, dass man es dann aber nochmal anschaut.
Bei diesem Protagonisten war das eben genauso. Wir mussten uns was überlegen. Wie schaffen wir es, dass er mit uns über sein Feedback spricht? Er war es schlicht nicht gewöhnt, Feedback zu diskutieren, sondern er gibt es als Fehlermeldung sozusagen in das Projekt und dann musst du die Fehlermeldungen abarbeiten sozusagen. Und das mussten wir ihm ein bisschen schon dabei bringen. Und haben das über einen Prozess hinweg, haben wir uns eben darauf eingestellt, dass er das Feedback erstmal schriftlich geben will und dann mit ihm versucht, das zu besprechen. Und das ging deutlich besser, als ihn in diese Designkritikstimmung zu bringen. Das hat bei ihm nicht funktioniert.
Also das ist in dem Fall eine potenzielle Hürde, oder? Dass die Leute gar nicht geeignet sind für eine Designkritik oder so, wie wir es uns vorstellen. Und ja, dass man das muss wieso mit einem anderen Prozess dann lösen. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Darauf möchte ich hinaus, weil es ist eben schon, das ist besonders in agilen Prozessen geeignet. Aber wenn du aus Arbeitsprozessen kommst, die nicht so schaffen, dann kann es sein, dass es ein bisschen quer zu der Arbeitsweise steht und dann muss man sich ein bisschen darauf einstellen, die Menschen in die Situation zu bringen, eine Designkritik auch zu besprechen, dass wir besser verstehen, was ihr Feedback ist, woher das kommt und was überhaupt gemeint ist. Weil, wie Celine ja schon gesagt hat, nicht alles ist eindeutig im geschriebenen Text. Da muss man ab und zu halt auch mal nachfragen, was gemeint ist.
Aber es spricht eigentlich nichts dagegen, das einfach mal so auszuprobieren und dann aber möglichst schnell mal merken, hey, die Person ist nicht geeignet für das Format, wir müssen ein anderes Format suchen.
So ist das. Dann gibt's hier noch zum Abschluss ein wichtiges Thema, was die Publikation hier noch beschreibt, dass die Designkritik eher von Experte zu Experte verwendet wird. Und wenn ich mal so durchzähle, würde ich sagen, das ist auch bei uns so der Fall, bei E-Books, weil Designkritiks finden eigentlich am laufenden Band bei uns im Office oder auch remote statt. Und sehr portioniert und gut geplant innerhalb der Projekte mit den Stakeholdern zusammen.
Ja, das muss man, glaube ich, schon da hervorheben, dass wir das hauptsächlich intern auch nutzen als Werkzeug. Und dort, weil wir so unterdessen recht versiert sind, sogar Stufen weitergehen und das noch mit Design-Challenges gerade eigentlich verbindet. Design-Challenges sprengt jetzt aber den Rahmen da, glaube ich, für die Folge, da gäbe es eine eigene Folge dazu. Sprich, wir gehen einfach noch ein bisschen weiter in der Lösungsfindung, oder? Also eigentlich, wir tun das Problem auf, oder kommen auf, oder, in dieser Designkritik und gehen eigentlich gerade noch einen Schritt weiter. Wie könnten wir denn, oder was gibt es für Lösungsansätze? Was ja eigentlich nicht das Ziel ist von einer Designkritik primär, aber uns natürlich sehr viel hilft in der Entwicklung.
Also, summa summarum, wir ersetzen damit nicht Usability-Tests. Die brauchen wir trotzdem noch. Oder brauchen wir die nicht mehr? Doch, die brauchen wir
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall braucht es die noch. Zusätzlich, es braucht gute Vorbereitung. Also A, welche Leute haben wir am Tisch? Und B, wie tun wir die durch die Design-Kritik-Session begleiten? Stichwort klare Agenda, Zeitmanagement.
Also das wären so die wichtigsten Punkte von dir. Celine, gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, den du noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst zur Designkritik?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Vorbereitung. Also ich habe das Gefühl, das haben wir jetzt hier gut herausgefunden, dass die Vorbereitung ist das A und O, dass man sich selber gut muss überlegen, was möchte ich haben, wie lenke und führe die Kritik, dass sie nicht in die falsche Richtung geht, weil man sich ja oft verteufeln und abtauchen oder quasi das Ziel verlieren und oft ja, die Sessions oder Kritik-Sessions, ja, die gehen nicht stundenlang, sondern irgendwie, ja, sind auch recht anstrengend. Und dass man dann einfach gut schaut, ja, welche Punkte möchte ich besprechen und wie kann man die besprechen? Und, ja, wie schafft man das in dem Rahmen inne? Ich glaube, das ist, finde ich, der wichtigste Punkt, den man muss beachten.
Die ganze Designkritik einmal von oben bis unten. Wir hoffen, dass ihr die Designkritik, wenn ihr sie noch nicht ausprobiert habt, einfach mal ausprobiert. Und dann eure Erfahrungen vielleicht auch mit uns teilt, kommentiert, gebt uns neue Themen, neue Anregungen für unseren Podcast. Soweit, so gut. Bedanke ich mich bei euch, Stefan und Celine, für die Preisgabe eurer kleinen Geheimnisse in der Designkritik. Und wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörern, einen angenehmen weiteren Tag.
Nicht vergessen, einfach kommt nicht einfach so.
Deswegen ist auch eine Designkritik so anstrengend, ja?
Genau. In dem Sinn, tschüss.
Tschüss, ciao, zusammen. Zusammen.